Ja, guten Morgen. Ja, wie am Mittwoch angekündigt, haben wir heute schon wieder was, was Spaß macht. Zum Beispiel Kreise zerbröseln. Ja, nämlich PNP, intermediäre Probleme. Ja, also für Intermediate gibt es halt kein richtig schönes deutsches Wort, sagen wir also intermediär. Ja, wann heißt ein Problem PNP intermediär? Beziehungsweise, sagen wir mal einfach, um es kürzer zu halten, NP intermediär, was glaube ich auch eher Standard ist. Naja, es heißt PNP intermediär, wenn es also zwischen P, also Tractability, und NP Härte liegt. Das heißt, wenn folgende Dinge gelten. Erstens, C ist mal in NP, gut, also noch härter als NP soll es nicht sein. C ist aber nicht in P. Und letztens, C ist nicht NP hart. Gut, offenbar wissen wir nicht, ob es NP-intermediäre Probleme gibt. Zumindest wissen wir nicht, dass es NP-intermediäre Probleme gibt. Denn wenn wir wüssten, dass es ein NP-intermediäres Problem gibt, wüssten wir, dass P ungleich NP ist. Denn dann hätten wir ja ein Problem, was in NP, aber nicht in P wäre. Wir vermuten aber, dass P nicht gleich NP ist, was dann also zumindest mal die Möglichkeit vernünftig erscheinen lässt, dass es NP-intermediäre Probleme geben könnte. Nur wie gesagt, wir kennen natürlich keins. Wenn wir eins kennen würden, dann hätten wir eben P ungleich NP gelöst. Wir haben ein paar Kandidaten im Verdacht. Aber sehr wenige. Es ist irgendwann mal eine Liste veröffentlicht worden mit 12 vermuteten NP-intermediären Problemen. Von denen sind mittlerweile noch 2 als Kandidaten über. Das sind diese hier. Das erste ist Graphisomorphie. Das ist jetzt so ein bisschen unterspezifiziert, aber das ist okay. Also ich sage zum Beispiel nicht, ob ich damit gerichtete oder ungerichtete Graphen meine, und das ist in der Tat auch egal. Graphisomorphie ist also einfach das Problem. In die Hand geworfen, 2 Graphen, muss man sagen, ob die isomorph sind oder nicht. Klingt erstmal trivial, aber man muss sich überlegen, dass dieser Isomorphismus ja irgendwie die Knoten in den Graphen einander zuordnen muss. Ich muss also... Also ist klar, dass ich es in NP lösen kann. Ich rate einfach eine Zuordnung, eine bijektive Zuordnung zwischen den Knoten und überprüfe dann, ob es ein Graphisomorphismus ist. Und besser als dieses Raten, was eben sich deterministisch in ein Durchprobieren all dieser Zuordnungen übersetzt, kann man es eben bis heute nicht. Ja, das ist ein Problem, das natürlich auch nicht ganz unwichtig ist, wie man sich denken kann. Und es definiert also mittlerweile seine eigene Komplexitätsklasse. Also es gibt neben, oder heutzutage erstmal zwischen P und NP, die Klasse derjenigen Probleme, die gleich schwer sind wie das Graphisomorphie-Problem. Diese Klasse heißt GI. Also ich habe... P-Teilmenge, GI-Teilmenge, NP. Wir wissen nicht natürlich, ob irgendeine dieser Inklusionen echt ist. Und das andere Problem, ebenfalls nicht ganz unwichtig, ist das Faktorisierungsproblem. Ja, da muss man aufpassen, wie man das formuliert. Das Problem an sich, ob eine Faktorisierung einer Zahl existiert, ist mittlerweile bekanntermaßen in P. Weiß man, wie gesagt, noch nicht so lange, haben wir eingangs erwähnt. Das ist das Primes-Problem. Eben eine Zahl hat dann keine Faktorisierung, wenn sie prim ist. Und das kann ich in polynomieller Zeit entscheiden, weiß man seit 2004. So, das ist also offensichtlich nicht das Problem Factoring. Worauf man eigentlich hinaus will, das Problem, von dem man hofft im Moment noch, dass es schwerer ist, als zu entscheiden, ob eine Zahl prim ist, ist eine Zahl tatsächlich zu faktorisieren. Also davon, dass ich weiß, dass eine Zahl nicht prim ist, habe ich sie ja noch nicht faktorisiert. Wenn ich eine Zahl effektiv faktorisieren könnte, hätten wir ein Problem. Gut, und Factoring ist dasselbe jetzt als Entscheidungsproblem. Da gebe ich rein als Eingabe ein Tripel von Zahlen. Und ich will entscheiden, ob n einen Faktor hat, der in den durch die zweiten beiden Zahlen gegebenen Intervall liegt. Man kann sich relativ schnell überlegen, dass wenn man das hier in P entscheiden könnte, man dann auch in P eine Zahl faktorisieren könnte. Da macht man einfach mittels dieses Problems hier binäre Suche. Ja. Ja, wie gesagt, man weiß nicht, selbstverständlich nicht, ob diese Probleme tatsächlich PNP-intermediär sind. Wenn man überhaupt auf PNP-intermediäre Probleme hinaus will heutzutage, muss man angesichts des gegenwärtigen Wissensstandes also wohl erstmal annehmen, dass P ungleich NP ist und dann unter dieser Annahme weitermachen. Selbst unter dieser Annahme weiß man aber nicht, dass diese Probleme NP-intermediär sind. Man weiß aber, und das ist alles, was man da zurzeit weiß, dass es NP-intermediäre Probleme gibt. Das heißt, Thema der heutigen Stunde ist folgender Satz. Das ist der Satz von Ladner. Der macht eben P ungleich NP als Voraussetzung. Also wenn nicht P gleich NP ist, dann gibt es NP-intermediäre Probleme. Und das ist natürlich eine Äquivalenz, nicht? Denn wenn es ein NP-intermediäres Problem gibt, dann ist per Definition des Wortes NP-intermediär P ungleich NP. Ja, und der Beweis. Ja, das ist so einer von denen, für die man schon so ein bisschen irre sein muss. Und der wird uns also den Rest der Sitzung beschäftigen. Also, wir definieren, die natürlichen Kandidaten, die haben wir da aufgelistet. Das heißt, das Problem, von dem jetzt hier gezeigt wird, dass es NP-intermediär ist, ist kein natürliches Problem, sondern ein künstliches. Also, definieren wir es mal. So, und dieses künstliche Problem, das erzeugen wir durch Ausstopfen des SAT-Problems. Und zwar hängt das ab von einer Funktion, die auf natürlichen Zahlen, die wir nachher noch definieren. Und diese Funktion gibt uns an, um wie viel wir das Sat-Problem ausstopfen, und zwar den Exponenten für die Länge des Ausstopfens. Wir definieren also Sat H, das ist unser künstliches Problem, als folgende Menge von Bitstrings. So, wir nehmen also hier am Anfang eine Formel. Ich unterscheide jetzt nicht zwischen Formeln und ihren Repräsentationen. Also mit einer Formel Phi meine ich die binäre Repräsentation der Formel. Also das ist ich ASCII-Code einer Formel einmal eben als Bitstring hingeschrieben. Dann kommt eine 0, dann kommt eine Anzahl Einsen, die exponentiell ist, naja, nicht ganz exponentiell, also die n hoch ein Exponent ist, und dieser Exponent ist eben gegeben durch das h. So, und dieses n ist dabei gerade die Länge von Phi, das heißt, je länger die Formel wird, umso mehr Ausstopfung kriegt sie auch hinterher. Und wir nehmen nur solche Phi rein, die erfüllbar sind. So, das ist die Definition des Problems. Bis auf die Tatsache, dass wir noch nicht gesagt haben, was n ist. Ja, also was n ist, das ist also, wie man auf Englisch sagt, a bit of a mouthful. So, wir definieren jetzt h. Also h wiederum hängt von Sat ab. Also wir definieren Hn unter Zuhilfenahme der Tatsache, dass es unter jeder Menge von natürlichen Zahlen immer eine kleinste natürliche Zahl gibt. Ja? Also das ist die kleinste Zahl i unterhalb einer gegebenen oberen Schranke, und zwar lasse ich das h relativ langsam wachsen. Ja, also ich gucke mir hier nur solche Kandidatenzahlen an, die echt kleiner sind als log log n. Nicht? Also das wächst schon nicht so richtig schnell. So, mit folgender Eigenschaft. Und zwar sagt die Eigenschaft im Wesentlichen, dass die i-te Turing-Maschine das Sat-Problem für nicht zu große Inputs effizient entscheidet. Wir wissen nicht, ob es das gibt. Also mit so, hier kommt mein Quantor, den ich eben informell ausgedrückt habe, mit für nicht zu große Inputs. Also für alle Inputs x, Bitstrings x, deren Länge höchstens logarithmisch in n ist. Beziehungsweise echt weniger als logarithmisch. So, die Maschine, die i-te Maschine soll genauer gesagt nicht das Sat-Problem, sondern das ausgestopfte Sat-Problem entscheiden für solche nicht zu großen Inputs. Und sie soll das effizient tun. Und zwar soll die Zeit sein, ja, polynomiell, und zwar mit Exponent und konstanten Faktor i. Das ist eine Vereinfachung, also das Wesentliche ist, das ist also Exponent i. Also Zeit höchstens i mal Länge von x hoch i. So, ja, jetzt sind wir fast fertig mit definieren, nicht? Jetzt haben wir also irgendwie das kleinste i mit irgendeiner verquasten Eigenschaft hier definiert. Es könnte ja sein, dass es so ein i gar nicht gibt. Dann macht man das, was man immer tut. Minimum der leeren Menge ist der größte Wert, den ich zur Verfügung habe. Ja, der größte Wert, den ich zur Verfügung habe, gut, kann man sich jetzt streiten, ob das also log log n minus 1 ist oder log log n, wir nehmen mal log log n. Ja? Also wenn ein solches I nicht existiert, nehmen wir Hn gleich log log n. So, nun kann man sich fragen, ist denn das überhaupt eine Definition? Und das ist eine sehr berechtigte Frage, denn H taucht ja auf der rechten Seite dieser Definition wieder auf, als Index hier zu Sat-H. Wir müssen also hier H schon kennen, um H zu definieren. Hahaha, schummelt er wieder. Ja, haut aber hin, warum? Hier gucken wir uns Sat-H an für x. So, was müssen wir da wissen? Naja, das x ist sowas hier. Ja? Das ist also, na, jetzt mal ganz konservativ geschätzt, höchstens so lang wie n. Ja? Gut. Nee, wie rum jetzt? Also andersrum. Das x ist log n lang. So, die Frage ist, und das heißt also, das n hier, das ist höchstens so groß wie x. Und auf dieses n wende ich hier h an. Das heißt, ich muss h schlimmstenfalls kennen für Zahlen bis zur Größe von x, das heißt bis zu log n. Ja, das heißt, das hier hängt in Wirklichkeit nicht von dem aktuell zu definierenden Wert h ab, sondern dem aktuell zu definierenden Wert h von n ab, sondern nur für h auf viel kleineren Werten, nämlich logarithmisch so großen Werten. So, das heißt also, das hier ist eine legale rekursive Definition. Also Sat h von x hängt nur ab von h von k für k echt kleiner als log n. Gut, ja, jetzt haben wir also unser angebliches intermediäres Problem zumindest mal vollständig definiert. Jetzt brauchen wir ein bisschen was an technischer Vorbereitung. Das erste Stück technische Vorbereitung ist, dass diese Funktion h hier noch so ein bisschen zu analysieren ist. Wir brauchen diese Funktion nachher in den Reduktionsfunktionen bzw. Algorithmen, die wir schreiben. Deswegen müssen wir wissen, dass die nicht nur wohl definiert, sondern auch nicht zu schlimm zu berechnen ist. Und in der Tat kann man die in polynomieller Zeit berechnen, so doof wie sie aussieht. Und das ist jetzt das nächste Lemma. Lemma 1. Also das Lemma besagt, h von n ist in Zeit o von n Quadrat berechenbar, also in polynomieller Zeit. Ja, und wir sehen schon so ein bisschen, wie das hinläuft, nämlich an den Anfang der Veranstaltung. Das h ist, wie wir gesagt haben, rekursiv. Das heißt, wenn wir das gleich abschätzen hinsichtlich der Laufzeit, bekommen wir am Ende eine Rekurrenz. Leider eine, die nicht ganz so aussieht wie die, die wir uns am Anfang angeguckt haben, aber immerhin. Also. Ja, gut, wir müssen einen Algorithmus hinschreiben und seine Zeit abschätzen. So, weil ich die Zeitabschätzung immer gleich rechts daneben will, gebe ich der Zeit mal einen Namen. Ja? Also t von n sei der Zeitverbrauch für h von n. Naja, den habe ich ja noch nicht definiert, weil ich den Algorithmus noch nicht hingeschrieben habe. Also h von n berechnet durch folgenden Algorithmus. So. Ja, was machen wir als erstes? Als erstes kommt der rekursive Aufruf. Also, wir machen erstmal alle rekursiven Aufrufe, die wir machen müssen. Wir haben gesagt, okay, wir müssen das höchstens wissen für k kleiner log n. Starten wir also rekursiv unseren Algorithmus. Wir interessieren uns nur für Zeit, nicht für Speicherplatz. Das heißt, wir können also getrost alles, was wir da kriegen, irgendwo tabellieren und haben das dann. Ja? So, jetzt hier Zeitverbrauch. Ja, was braucht das an Zeit? Ich habe hier höchstens, echt weniger als log n, also sagen wir mal großzügig log n verschiedene rekursive Aufrufe. Ja gut, und für den rekursiven Aufruf brauche ich so lange, wie halt mein Algorithmus nun mal für Einträge dieser Größe braucht, also für Argumente dieser Größe braucht. Die sind alle höchstens log n, das heißt also t von log n. Gut. Und das war's, nicht? Also log n mal t von log n. Gut, das müssen wir nachher natürlich noch durchanalysieren. Da ist also die Rekurrenz. Aber jetzt machen wir erstmal den Rest des Algorithmus. So, jetzt müssen wir laut Definition von h, für solche k kleiner log n, müssen wir erstmal ausrechnen satt h von x. Ja, wie machen wir das? Achso, erstmal hier für nicht, wir machen das einfach so auf Vorrat für alle auf einmal, also für alle Strings, die diese maximale Länge einhalten. Und tabellieren das, nicht? Wie gesagt, mit Speicher gehen wir sauig um. So, und wie machen wir das? Wir machen das brutal. Wir probieren alles aus, nicht? Wir haben ja im Endeffekt haben wir da satt Problem zu lösen. Der Rest an dem Problem ist natürlich leicht. Also wir checken da, ob da am Ende genug Einsen und davor eine Null kommen. Ja, das ist also kein Ding. Und dann haben wir noch, nicht, also wir parsen das praktisch von rechts, für wie weit haben wir ja vorher ausgerechnet. Dann gucken wir, ob dann als nächstes eine Null kommt, fein, und dann haben wir anschließend diesen Anfangsstring über und müssen darauf das Ding dann satt loslassen. Naja, nicht, und das machen wir einfach per Ausprobieren. Gut, wie lange brauchen wir dafür? Also wir haben Strings der Länge kleiner log n, Bitstrings. Davon gibt es höchstens 2 hoch log n Stück. Also so viel verschiedene x haben wir auszuprobieren. So, wie viel Zeit brauchen wir, um für einen solchen Bitstring zu entscheiden, ob er ein satt h von x ist? Naja, wie gesagt, nicht schlimm, rechten Teil parsen und dann gucken, ob das, was übrig bleibt, in satt ist. Und wenn ich einfach alle Belegungen durchprobiere, gut, dann habe ich halt 2 hoch Anzahl Atome Belegungen durchzuprobieren. Gut, schlimmstenfalls gibt es so viele Atome, wie dieser String hier lang ist, natürlich in Wirklichkeit viel weniger. Und dieser String ist höchstens so lang wie das Gesamtding, in Wirklichkeit kürzer. Ja, das heißt, ich habe O von 2 hoch log n insgesamt als Laufzeit. Ja, was gibt das zusammen für eine Abschätzung? Naja, 2 hoch log n kann ich natürlich jeweils ersetzen durch n, das ist dasselbe. Also ich habe n Inputs, für die ich jeweils Zeit O von n brauche, also insgesamt O von n Quadrat. So, nicht? Und dieses O von n Quadrat ist auch das, was nachher die Laufzeit bestimmt. Ja, also dieses Ding hier, ja, das ist also offensichtlich harmlos. nicht, weil ich bei den rekursiven Aufrufen eben jedes Mal den Logarithmus nehme. Ja, das ist, also wird sehr schnell klein. Ja? Hier? Ich zähle die Anzahl Bitstrings, deren Länge höchstens log n ist. Ach so. Na, ich schreibe mal O von 2 hoch log n. Ja, also gut, ich muss in Betracht ziehen, dass die irgendwann mal vorher aufhören. Ja? Das ist alles. Also ich, gut, jetzt, also 2 hoch log n stimmt. 2 hoch log n ist die Anzahl Strings der Länge genau log n. Nicht? Und dann habe ich nochmal kürzere. Das wird aber noch nicht mal 3 hoch log n, nicht? Denn ich muss nur noch an. Nee, es ist aber kein Faktor log n davor, weil es ja da, die kürzeren sind ja viel weniger. Also in Wirklichkeit kriege ich nachher wieder so eine Summe. Ja, so eine Summe von lauter Zweierpotenzen und die ist wieder eine Zweierpotenz. Ja? Gut, wenn man jetzt ganz genau nachrechnet. Ja. Nee, also stimmt, also O müssen wir schon davor schreiben, aber ich glaube, über das O hinaus geht's nicht. Wo genau? Ah ja, also die Zweierpotenz geht einen rauf, aber die Zahlen gehen ja auch nur bis log n minus 1. Ja? So, okay, also quadratisch. Was haben wir noch? Ja, jetzt müssen wir, nachdem wir also sat h von x ausgerechnet haben, müssen wir feststellen, ob mi von x wirklich gleich sat h von x ist. Gut, das machen wir wieder per universeller Turing-Maschine, nicht? Wir nehmen uns also die ite Turing-Maschine und lassen die auf x los per Interpretation. So, nicht? Also ich teste, ob mi von x nun gleich sat h von x ist. Ja, für welche i? Für i kleiner log log n. Nicht? Denn das sind die i's, die ich da oben als Kandidaten festgelegt habe. Und für welche x? Ja, immer noch für x echt kürzer als log n. Nicht, das mache ich, indem ich also, nochmal, indem ich die universelle Turing-Maschine anwerfe und also mi von x interpretiere. Allerdings muss ich das nicht machen, bis es terminiert, sondern ich interessiere mich nur für das, was passiert bis zur Zeitschranke i mal Länge von x hoch i. Ja? Also für i mal Länge von x hoch i Schritte simuliere ich das. Ja, gut. Jetzt können wir dafür die Zeit abschätzen. Das wird jetzt also ein Ausdruck mit vielen, vielen Logarithmen drin. Also Zeit sollte eigentlich in die rechte Spalte, aber der Ausdruck ist zu lang, um in die rechte Spalte zu passen. O von. Ja, dann rechnen wir das also insgesamt aus. Ja, was haben wir da für Faktoren drin? Naja, wir müssen das für jedes i und jedes x ausprobieren. Da haben wir also einen Faktor log log n. Nicht? Das ist die Anzahl i's. Dann ein Faktor n, das ist die Anzahl x, so wie eben. So, und dann mal die Zeit, Da ist noch so ein Faktor drin. Mal die Zeit, die ich brauche, um das zu interpretieren. So, und die Zeit, die ich brauche, um das zu interpretieren, die hat ja einen quadratischen Overhead. Ja, das ist also die Anzahl Schritte, die ich mache, quadriert in O-Notation. Das ist also so, die Anzahl Schritte ist i mal Länge von x hoch i. Und da schätze ich jetzt also beides nach oben ab, nicht? I ist höchstens log log n und Länge von x ist höchstens log n. Also log 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 n mal log n hoch log log n. So, und das Ganze nochmal quadriert. So. Uff. So. Ja, ist wie angekündigt. Viele Logarithmen. Gut. Ja, weiter im Text. Also, jetzt müssen wir das Ding da abschätzen. Nicht? Also man sieht irgendwie, so richtig groß ist es nicht, aber wie man das jetzt tatsächlich durchargumentiert, ohne sich also hier mit L'Hôpitalscher Regel und sowas die Finger wund zu schreiben, ja, naja, wollen wir mal sehen. Der Zentrale ist dieser Ausdruck hier, ja, also all diese Faktoren log log n und nochmal log log n Quadrat hier, ja, das kriegen wir alles locker dominiert beim Faktor n, den wir uns nachher noch gönnen können. Oder auch bei n hoch ein Fünftel oder n hoch ein Tausendstel, ja. Das Entscheidende ist das hier. So, was ist also log n hoch log log n? Das können wir folgendermaßen abschätzen. Das ist, also jetzt nehme ich erstmal ersetze ich erstmal log n durch 2 hoch log log n. Ist ja per Definition dasselbe. Das ist also 2 hoch, da müssen wir mehr Platz lassen. Ne, 2 hoch log log n, nochmal hoch log log n, also 2 hoch log log n Quadrat. So geklammert. Gut. So, log log n Quadrat kann ich, das ist also jetzt ein quadratisch-logarithmischer Ausdruck in log n. Den kann ich dominieren durch jede Potenz von log n. Zum Beispiel kann ich ihn dominieren durch was Lineares in log n, wenn ich will. Ja, das ist also gleich 2 hoch klein o, also echt dominiert, von, so jetzt muss ich den richtigen Bruch dahin schreiben, sagen wir mal vorsichtig, ein Viertel mal log n. So, das ist 2 hoch log n hoch ein Viertel. Also gleich vierte Wurzel aus n. Klein o davon. So, was haben wir hier? Wir haben also jetzt hier einen Faktor n. Dann haben wir hier die dritte Potenz von log log n. Dann haben wir hier n hoch ein Viertel nochmal quadriert, also Wurzel n. Ja, also das Ganze ist locker O von n Quadrat, ja, kein Problem. Gut. So, damit haben wir jetzt unsere Rekurrenz, nicht? Was sehen wir? Wir sehen hier also im letzten Schritt O von n Quadrat, hier im zweiten Schritt O von n Quadrat, nach zusammen natürlich immer noch O von n Quadrat. Und hier am Anfang nochmal unsere Rekurrenz auf t von n. Das heißt also, die Rekurrenz ist t von n ist kleiner gleich der rekursive Teil log n mal t von log n plus irgendein c mal n Quadrat. So, also intuitiv, ja, ist klar, dass der erste Teil bei der ganzen Rechnung überhaupt keine Rolle spielt. Ja, also das fällt hier von den Argumenten her so schnell in den Keller, dass das insgesamt zur Komplexität nichts mehr beiträgt. Formal oder einigermaßen formal. Schließen wir jetzt, dass t von n gleich o von n Quadrat ist, denn, so, und jetzt löse ich das mal ein bisschen salopp, ja, also so interessant sind Rekurrenzen jetzt auch nicht, dass wir das jetzt endlos durchargumentieren müssten. Ich gebe einfach mal an, eine Funktion, die das erfüllt und die quadratisch ist. Und per allgemeiner Natur von Rekursion ist klar, dass also dass die tatsächliche Zeitschranke dann höchstens diese Funktion ist. Nicht, weil ich eben im Wesentlichen deswegen, weil ich eine Rekursion nur möglichst wenig lange laufen lasse. Ja, also ich lasse eine Rekursion so lange laufen, bis ich im Basisfall bin. Gut, den habe ich nicht hingeschrieben, aber es ist klar, was der ist. Und das heißt also, wenn ich es schaffe, eine Funktion anzugeben, die das praktisch löst, habe ich eine obere Schranke für meine Funktion t. Das heißt also, für d groß gilt Folgendes. Naja, also für d groß gilt diese Rekurrenz, behaupte ich, mit für dn Quadrat. Was haben wir da? Dn Quadrat käme hier links, ja, kleiner gleich log n mal jetzt t von log n, also d von d mal log n Quadrat plus dieser letzte Term c mal n Quadrat. Was sehen wir hier? Naja, wir sehen hier log n hoch 3. Ja? Gut, das Einzige, was uns passieren könnte, ist, dass am Anfang n Quadrat gleich log n hoch 3 ist, aber zumindest als ich das letzte Mal im Kopf nachgerechnet habe, war das nicht so. Also für 2 zum Beispiel, 2 Quadrat ist schon 4 und log 2 Quadrat ist 1. Wenn wir auf 3 gehen, 3 Quadrat ist 9. Ja, log von 3 Quadrat, das braucht gar nicht erst versuchen, auf 9 zu kommen. Ja, das heißt also, nicht dadurch, dass also von Anfang an n Quadrat größer ist als log n hoch 3, nicht, können wir also dann d hinreichend groß machen, damit wir also letztlich hier diesen Ausdruck auf der rechten Seite überholen, egal wie groß c ist. So, nicht, und daraus folgt dann t von n kleiner gleich dn Quadrat. Wie gesagt, etwas salopper Umgang mit Rekurrenzen, die uns hier nicht in erster Linie interessieren. Gut. Ja, damit haben wir also unser Lemma glücklich bewiesen. So. Ich werde wieder zu früh fertig, obwohl ich dachte, das wird zeitkritisch. Also stellen Sie ruhig Fragen, wenn was unklar ist. So, Moment, mal sehen. Das brauchen wir noch. Das brauchen wir nicht. So, jetzt kommen wir dem Problem schon näher mit folgendem Lemma. Lemma 2. Lemma 2 sagt jetzt endlich mal was aus über die Schwierigkeit von Satar. Und zwar behauptet es, dass folgende Dinge äquivalent sind. Also die erste der drei äquivalenten Aussagen, die jetzt kommen, ist, Satar ist leicht, nämlich in P. Wohlgemerkt, wir wollen letztlich zeigen, dass Satar nicht in P ist. Zweitens. Die erste Aussage, die äquivalent dazu ist, dass Satar leicht ist, ist, dass H nicht schlimm ist. H nicht schlimm heißt, Hn ist in O von 1, also Hn ist beschränkt. Es gibt eine Konstante, sodass H von n nicht diese Konstante überschreitet. Wohlgemerkt, die Signifikanz dieser Beschränkung von H heißt, dass in dem Falle wir dann hier polynomiell ausstopfen. Nicht? Dann gibt es also hier eine Schranke, die wir da tatsächlich stattdessen einsetzen können, n hoch c, dann kommen hier also polynomiell viele Einsen hinten dran, wenn das so wäre. Und drittens, ein etwas schwächerer Begriff von H ist harmlos, nämlich H von n geht, wenn n gegen unendlich strebt, nicht gegen unendlich. Da muss man sich kurz konzentrieren, was eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Aussagen hier ist. Ja, das hier heißt, H ist auf alle Ewigkeit beschränkt. Und das hier heißt, H geht immer wieder auf kleine Werte runter. Ja, also so eine Funktion hier. Ja, die also immer rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter geht, zwischendurch zum Beispiel immer wieder auf 0 geht oder sowas. Ja, die würde ja nicht gegen unendlich konvergieren, nach Definition. Aber sie wäre auch nicht O von 1. So, Beweis des Lemmas. Ja, wir haben drei Implikationen zu zeigen. Ja, wir beweisen das Lemma im Ringschluss. So, von diesen drei Implikationen ist eine trivial. Welche? Zwei nach drei. Ne? Ja, danke schön. Spielverderber. Also. Also die Implikation von 2 nach 3 ist trivial, eine beschränkte Funktion geht natürlich nicht gegen unendlich. Gut, machen wir im Ring weiter. Wir zeigen, 3 impliziert 1. So, die entscheidende Beobachtung ist, wenn Hn nicht gegen unendlich geht, dann kann es nicht jede Zahl nach endlicher Zeit hinter sich lassen. Wenn das so wäre, also wenn H von n irgendwann die 1 nicht mehr annimmt und wenn H von n irgendwann die 2 nicht mehr annimmt und wenn H von n auch irgendwann die 3 nicht mehr annimmt und so weiter, dann würde es ja letztlich irgendwann jede Zahl überschreiten und nie wieder dahin zurückkehren. Dann würde es also gegen unendlich konvergieren. Das heißt, Es existiert eine Zahl i, die von h von n unendlich oft angenommen wird. Nicht? Nochmal, wenn h von n alle Zahlen nur endlich oft annehmen würde, dann würde es also irgendwann über jeden Anfangsabschnitt der natürlichen Zahlen hinauswachsen und damit gegen unendlich konvergieren. Da sehe ich noch Zweifel da hinten. Ja. Nicht sonst. Ja, für alle das mal K. Nicht? Sonst wäre es der Fall, dass für alle k, wenn ich mir diese endliche Menge 1 bis k angucke, die ja alle nur endlich oft angenommen werden, also sprich irgendwann der Zeitpunkt erreicht ist, wo keine von diesen Zahlen mehr angenommen wird, das heißt also ab einer bestimmten Schranke groß n haben alle kleinen n jenseits dieser Schranke die Eigenschaft, nicht mehr in dieser Menge zu sein. Das heißt mit anderen Worten, sie sind mindestens k plus 1. Nicht? Und das heißt also, nicht, hn ist also größer k, und das heißt eben, das ist die Definition davon, dass h gegen unendlich konvergiert. So, wir wischen. Das können wir nicht wischen. Das können wir wischen. So, geil. Jetzt haben wir uns also so ein i verschafft, was also nicht zufällig so heißt. Wenn wir uns jetzt da oben die Definition von h angucken, dann behaupte ich, dieses i, was also von hn unendlich oft angenommen wird, das muss eins von den Kandidaten sein, die da also diese merkwürdige Eigenschaft haben, dass die i-te Turing-Maschine satt h effizient löst. Also die Behauptung ist, mi entscheidet satt h von x. Für nicht zu große x, also Länge x kleiner log n. Innerhalb der vorgeschriebenen effizienten Zeitschranke i mal Länge von x hoch i. So, Beweis. Der Beweis ist durch Widerspruch. Schon wieder, obwohl ich immer sage, man macht das nicht. Also. Annahme. So, ja, die Annahme ist, das Gegenteil gilt. Das heißt, wir haben ein Gegenbeispiel in Gestalt eines x, für das mi entweder nicht satt h von x liefert oder zu lange läuft. Ja? Also wir hätten, Annahme ist, wir hätten ein Gegenbeispiel x. So, dieses Gegenbeispiel, das würde dann auch bei allen größeren n funktionieren. Ja, das also wäre auch noch relevant für die Berechnung von h für alle größeren n. Denn auch für alle größeren n würde x weiterhin kürzer als log n sein. Und das i würde ja auch weiterhin da vorkommen, das wäre immer noch kleiner als log log n, auch wenn ich n größer mache. Nicht? Und ja, die Zeitschranke und so weiter, das hängt ja alles von n nicht ab. Das heißt also, das i wäre ein Kandidat für alle, da in dieser Bedingung da oben, für alle größeren n. Und weil es aber ein Gegenbeispiel ist, ist es dann nicht der Wert von hn. Das heißt also, wir folgern. Für alle n, die jetzt x als einen der Kandidaten zulassen, die außerdem i als einen der Kandidaten für die Maschine zulassen, für all die Dinger ist hn ungleich i. Ja, whoops. Das heißt aber, dass ab einer bestimmten Größenschranke hn nie wieder i wird. Aber wir haben gerade genau das Gegenteil angenommen, dass nämlich i unendlich oft angenommen wird. Das ist also ein Widerspruch. Gut. Ja, was haben wir, warum sind wir jetzt fertig? Naja, wir sind fertig, weil wir unsere Behauptung bewiesen haben. Unsere Behauptung sagt, wir haben eine Turing-Maschine, die satt h von x in polynomieller Zeit entscheidet. Ach so, das hier war ein Fehler. Also das hier behaupten wir sogar für beliebige x. Und wir haben also in Wirklichkeit in der Widerspruchsannahme haben wir nie verwendet, dass das nur für diese Schranke hier der Fall wäre, sondern wir haben also unabhängig von n hier gerechnet. Wir haben gezeigt, also dass wenn das nicht so wäre, es dann unendlich viele n gäbe oder dass dann ab einer bestimmten Mindestgröße von n i nicht mehr angenommen würde. So. Das heißt also, jetzt haben wir gezeigt, mi entscheidet satt h effizient, das heißt in polynomieller Zeit, das heißt satt h ist in p. Gut. Die letzte Richtung ist wieder etwas leichter. Die schaffen wir hoffentlich hier. Also 1 impliziert 2 bleibt noch, nicht? Wir haben gezeigt, 2 impliziert 3, 3 impliziert 1. Wenn wir 1 impliziert 2 gezeigt haben, sind wir einmal rum und haben gezeigt, dass also all diese Aussagen äquivalent sind. Ja, 1 sagt, satt h ist in p, das heißt, es gibt eine effiziente Turing-Maschine, die satt h löst. Das heißt also, M ist eine P-Time-Maschine und M entscheidet satt H. So, dass es in P-Time ist, das heißt ohne Einschränkung, dass es also in Zeit O von N hoch C läuft für irgendein C. Und indem ich dann, das heißt also, im Prinzip in Zeit A mal N hoch C für irgendwelche A und C. Und indem ich die beide entsprechend größer mache, kann ich erreichen, dass also die Konstante und der Exponent gleich sind. Nicht? Das heißt also, dann existiert eine einzige Zahl c mit m in time von c mal x hoch c. Nicht? Wie gesagt, also a priori sind natürlich der konstante Faktor und der Exponent verschieden. Ich nehme einfach den größeren von beiden und bin auf der sicheren Seite. So, und jetzt kommt noch wieder das mit den beliebig großen repräsentierenden Strings für Turing-Maschinen. Nicht? Also so habe ich meine Repräsentation gebaut, wichtige Annahme von Anfang. Ich kann also für jede Turing-Maschine beliebig lange Repräsentationen finden. Insbesondere welche, die oberhalb von C liegen. Das wird im Allgemeinen kein Kunststück sein, also C muss man sich ja eher klein vorstellen. Nicht? So. Also es existiert i größer als c mit mi gleich c. Also die von Quatsch. Sodass die von i repräsentierte Turing-Maschine gleich m ist. So, und dann stellen wir jetzt mal vor, stellen wir uns vor, n wäre groß genug, dass i kleiner als log log n ist. Mit anderen Worten, dass also i da oben in dieser Berechnung vorkommt. Gut, i löst SATH effizient, insbesondere löst es SATH effizient für alle hinreichend kleinen x. So, das heißt, i ist einer der Kandidaten, das heißt, h von n ist höchstens dieses i. Könnte sein, dass es eine mit noch kleinerem Index gibt, die es auch schafft, dann wäre hn echt kleiner als i. Nicht? Aber schlimmer als i wird es nicht. Aha, nicht? Damit haben wir es. Denn das heißt, ab einem bestimmten doppelt exponentiell großen n ist hn höchstens i, also insgesamt beschränkt, also o von 1. Fertig. So, das war das Lemma. Ja, wir haben gar nicht mehr so viel, das schaffen wir schon. Wo müssen wir hin? Ja, das da können wir uns so merken. Ne? So. So, jetzt zeigen wir also endlich und letztlich, dass SATH NP intermediär ist. So, müssen wir streng genommen erst zeigen, dass SATH überhaupt in NP ist. Geschenkt. Ja, wir parsen da rechts die Einsen weg bis zur Null und dann entscheiden wir in NP, ob das, was übrig bleibt, in SAT ist. Nicht? Kein Problem. Zweitens, Ja, war eben ein bisschen sehr einfach gesagt, weil wir checken müssen, dass wir die richtige Anzahl Einsen geparsed haben. Das heißt, wir müssen dann wieder in die rekursive Berechnung von dem H einsteigen, die aber nicht schlimm ist. So, dann. Wir zeigen, satt H ist nicht in P. So, Widerspruchsbeweis, diesmal wieder legal, denn wir zeigen, das Ding ist nicht in P. Ja, also Widerspruchsbeweis ist die natürliche Art, hier vorzugehen, um eine negierte Aussage zu beweisen. So, mit dem Stichwort sonst leite ich also hier den Widerspruchsbeweis ein, der also das Gegenteil annimmt, nämlich dass satt H in P ist. So, ja, jetzt können wir unser Lemma aussuchen, Lemma 2. Wenn satt H in P ist, dann ist Hn beschränkt. Das heißt, es existiert eine Konstante C, sodass Hn unterhalb von C ist. So, nicht? Also nach Lemma 2 existiert sonst eine Konstante groß C, sodass für alle n gilt, H von n ist kleiner gleich C. Ja, und damit können wir jetzt angeben einen in polynomieller Zeit laufenden Algorithmus für satt. Wenn wir den angegeben haben, haben wir unseren Widerspruch, denn die Grundvoraussetzung des Satzes ist ja P ungleich NP. Wenn P ungleich NP ist, dann ist satt nicht in P. Denn satt ist NP vollständig. Wenn satt in P ist, ist P gleich NP. So, das heißt also hier, wenn wir den hingeschrieben haben, unseren P-Time-Algorithmus, haben wir den Widerspruch. Also. Also wir satt, genauer gesagt satt, von Phi, nicht? Also wir lassen satt los auf eine Formel Phi. Dazu berechnen wir als erstes mal H von Phi. Und ich mache hier die Zeitanalyse, nicht? Das ist also O von Länge von Phi Quadrat nach Lemma 1. So, was ich jetzt natürlich mache, ist, ich reduziere satt auf satt h. Ich muss also aus einer satt-Instanz eine satt h-Instanz herstellen, sodass die satt h-Instanz in satt h ist, genau dann, wenn mein ursprüngliches phi in satt war. Naja gut, das heißt natürlich, dass ich hinten entsprechend einfach mein Padding an das phi ranhänge. So, das hier ist Phi mit korrektem Padding, also eine 0 und dann Länge von Phi hoch H von Länge von Phi Einsen hinten dran gehängt. Und ich prüfe, ob das in satt H ist. Und wenn das in satt H ist, dann ist also offenbar Phi in satt, nicht? Und umgekehrt. So. Ja, jetzt muss ich noch nachprüfen, dass das in polynomieller Zeit läuft. Ich weiß, dass also satt h in polynomieller Zeit läuft, aber ich habe das ja hier mit einem aufgeblasenen Input aufgerufen. So, das hier. Also ich muss mir überlegen, wie lang ist das? Also wenn ich eine Reduktion mache, muss ich also überprüfen, dass das, was ich in das Problem, auf das ich reduziere, reinfüttere, höchstens polynomiell groß ist. Ja, was ist das? Das ist also hier Länge Größe von Phi plus 1 plus Phi hoch H von, also Größe von Phi hoch H von Größe von Phi. Und das ist nach Voraussetzung O von Größe von Phi hoch C. Nicht? Denn das H von Phi, ja, das ist einerseits mindestens 1 und das wird andererseits nicht schlimmer als C. So, das ist also polynomiell groß. Nicht? Ich füttere also hier einen polynomiell großen Input in einen Polytime-Algorithmus, insgesamt also Pi-Time. So, gut, damit haben wir also hier, nicht, damit nicht, um nochmal die Struktur des Arguments klar zu machen, damit wäre also satt in P und damit P gleich NP, wovon wir gerade angenommen haben, dass es nicht gilt. Gut, das war der eine Teil. Jetzt müssen wir eben noch das letzte zeigen, nämlich dass satt H nicht NP-hart ist. Gucken wir nach oben. So, jetzt sage ich also zum ersten Mal etwas genauer, was ich hier mit NP-hart meine. Und zwar meine ich das leichtere, also den leichteren Begriff von NP-hart, nämlich über Polyzeitreduktionen, nicht etwa über Logspace-Reduktionen. Wenn ich das negiere, ist es schwerer zu negieren. Nicht? Das heißt also, ich zeige hier mehr, als wenn ich zeigen würde, dass es nicht Logspace-hart ist für NP. Gut. Gleicher Jargon wie eben. Nicht? Ich schreibe sonst, um anzudeuten, dass ich also jetzt einen Widerspruchsbeweis beginne, indem ich annehme, dass das Gegenteil gilt, nämlich dass satt H doch NP-hart ist. Und zwar P-Time-hart für NP. Ja, was heißt das? P-Time hart für NP heißt, ich kann jedes Problem in NP über eine Polyzeitreduktion auf satt H reduzieren. Insbesondere kann ich satt reduzieren auf satt H. Nicht? Also sonst habe ich eine Reduktionsfunktion f von satt nach satt h. Nicht? Dieser komische Pfeil hier deutet an, das ist eine Reduktion. Das heißt, phi ist in satt genau dann, wenn f von phi in satt h ist, per Definition. Und dieses satt, f ist in p-time. Das heißt, also f kann ich in polynomieller Zeit berechnen. So, und in polynomieller Zeit, das mache ich jetzt einmal präziser. F läuft in Zeit c mal n hoch i, nicht? Also Konstante c vor welch Exponent i. So, nun haben wir schon gezeigt, sat h ist nicht in p. Das war zweitens. Ja, weil sat h nicht in p ist, können wir wieder unser Lemma anwenden, das jetzt leider gerade hinter dem Plakat da verschwunden ist. Also unser Lemma sagt, die drei Sachen da oben sind äquivalent. Wir wissen mittlerweile, sie gelten alle nicht, weil ja sat h nicht in p ist. Gut, weil sie alle nicht gelten, da haben wir im dritten Fall plötzlich was Positives davon. Wir wissen, hn konvergiert gegen unendlich. Nicht? Also per Lemma 2. Gilt Hn geht gegen unendlich, wenn n gegen unendlich geht. Ja, wir haben nie wirklich unterwegs Konvergenz gezeigt, aber wir haben die Äquivalenz dieser drei Statements gezeigt, nicht? Also die Krux dieser Konvergenz, das findet sich da in der letzten Zeile der Tafel oben, ja? Nicht klar, wir haben über negierte Konvergenz geredet, aber jetzt haben wir eben die Negation all dieser drei Statements gezeigt, damit auch die Negation des letzten. Was? Für das, was jetzt gleich kommt, reicht uns das. Moment. Nee, wir brauchen tatsächlich jetzt, für das, was jetzt kommt, brauchen wir das Letzte, nämlich dass hn ab einer bestimmten Stelle immer oberhalb einer Schranke bleibt, die ich jetzt angebe. So, und zwar. So, also existiert eine große Zahl n, sodass oberhalb dieser Zahl n hn oberhalb einer Schranke liegt, die ich mir beliebig aussuchen darf, und zwar beziehungsweise eine Eigenschaft, die darauf sich verlässt, dass hn gegen unendlich geht. So, folgende komische Abschätzung. Uff, so. Ja, also einmal in Ruhe abschreiben, nicht? Ist etwas länglich. Ja, wer sich die Mühe macht, ins Buch zu schauen, da ist das wesentlich einfacher. Also das Buch macht, also Aurora Barak, ja, die verlagern von diesem Beweis eine ganze Menge in die Übungen, für die sie dann netterweise Hinweise geben. Also insbesondere das, was jetzt kommt, wird in die Übungen verlagert und im Hinweis ist also diese Eigenschaft von Groß N wesentlich einfacher, aber meiner Ansicht nach unzureichend. Gut, man überzeuge mich gerne vom Gegenteil. So, ja gut, wenn das also jetzt alle abgeschrieben haben, können wir einmal durchatmen, was das eigentlich soll. Naja, cn mal i, das ist also die Zeitschranke hier. Und was ist die Länge hier rechts? Na, die Länge, das ist offensichtlich die Länge so eines typischen Inputs fürs sat-h-Problem. Ja? Das ist also die Länge irgendeines Strings, die ich zufällig jetzt hier gerade als n halbe haben will, also kürzer als n ist das Wichtige, plus 1, also plus die 0 in der Mitte, plus Länge hoch h von Länge, also das ist die Anzahl Einsen, die dann kommt. Ja? Also sprich, wenn phi Länge n halbe hat, dann hat der entsprechende Input für das sat-h-Problem diese Länge hier. So. Ja, warum existiert das? Nun ja, wenn ich das hier immer größer mache, ja, dann wächst also dieses Ding hier letztlich exponentiell und überholt deswegen die linke Seite, die nur polynomiell wächst. So, nicht? Also insbesondere überholt das irgendwann mal das i. Nicht? Und wenn es das i überholt hat, dann mache ich die n, sobald das h also das i überholt hat, muss ich nur noch das n größer machen, interessiert mich das h gar nicht mehr. Nicht? Wenn ich dann das n groß genug mache, dann übersteigt also irgendwann die rechte Seite die linke, weil sie einen größeren Exponenten hat. Dass sie wirklich exponentiell wächst, wissen wir so genau nicht, weil das h, wie gesagt, relativ langsam wächst. Aber es wächst gegen unendlich, überholt also irgendwann das i. So. Ja, jetzt kommt ein Algorithmus, der hier nicht mehr hinpasst. So, ja, das da kann weg. Gut. So, damit behaupte ich, bekommen wir jetzt einen P-Time-Algorithmus A, der deswegen einen Namen kriegt, weil er sich rekursiv aufrufen wird, für satt. Nochmal durchatmen. Ja, wir haben hier eine P-Time-Reduktion von satt auf satt h, von dem wir ja aber vorausgesetzt haben, dass es NP-hart ist. Ja, also wir haben nicht vorausgesetzt, dass wir satt h effizient entscheiden können, ganz im Gegenteil. Trotzdem bekommen wir aus der Reduktion von satt auf satt h jetzt plötzlich einen P-Time-Algorithmus für satt. So, mal sehen. Also a mit Eingabe phi tut das Folgende. So, gucken wir erstmal, ob phi schon klein genug ist. Da haben wir gewissermaßen so eine Art Basisfall für die Rekursion, einen sehr großzügigen, nicht? Also n stellen wir uns vor als eine relativ groß geratene Zahl, egal, nicht? Also wir können auch die ersten 3 Millionen Zahlen als Basisfälle nehmen. Ja, wir müssen jetzt dann, also wenn wir im Basisfall sind, ohne rekursiven Aufruf entscheiden, ob phi in satt ist. Ja, kein Problem, ne? Das ist ja eine Konstante, wir können also so viel Mist machen, wie wir wollen. So, ne, wir machen Brute Force, also wir probieren einfach alles aus, nicht? Das dauert astronomisch lange, aber eben nur für unsere feste Schranke n, nicht? Das gibt uns also insgesamt nur einen konstanten Summanden in der Laufzeit, kein Problem. Nicht? Das kann so schlimm sein, wie es will, also ich könnte auch irgendwie noch mir einen doppelt exponentiellen Algorithmus für satt ausdenken und den hier anwerfen, alles kein Ding. So. Andernfalls, also wenn phi jetzt oberhalb dieser Länge n ist, dann werfe ich meine Reduktionsfunktion f an und rauskommt etwas, das nenne ich x. So, und dann matche ich dieses x auf das Inputformat für SAT-H. So, nicht wieder ein bisschen subtil, dass das in Pulli-Zeit geht, aber immerhin, wir haben ausgerechnet, dass man, also wir haben gezeigt, dass man H von Psi in Pulli-Zeit berechnen kann. Das heißt, das würde heißen, nicht, dass man H von Psi ausrechnet, Psi hoch H von Psi von rechts wegparst und dann dieses Psi übrig behält und dann guckt, ob das also alles so hinhaut. Okay. So, es könnte sein, dass jetzt dieser Formatcheck fehlschlägt. Ne? So, nicht? Wenn also der Match fehlgeschlagen ist, dann gehen wir jetzt falsch zurück. Ist klar, müssen wir, denn dann ist ja x schon, dann hat x noch nicht mal das richtige Format für SAT-H, geschweige denn, dass noch Psi erfüllbar wäre. So, ansonsten. Ja, ansonsten haben wir hier dieses Psi, von dem wir jetzt noch wissen müssen, dass es erfüllbar ist. Wenn es erfüllbar ist, nicht, dann sind wir hier glücklich in SAT-H. So, dann gehen wir zurück, A von Psi. So, das ist also der rekursive Aufruf an dieser Stelle, auf Psi. So, einmal kurz überlegen, warum ist das korrekt? Naja, wenn wir hier rausgerechnet haben, dass Psi erfüllbar ist, ja, dann ist also x in SAT-H, x war f von Phi, und weil f von Phi eine Reduktionsfunktion ist, ja, folgt dann, dass Phi in SAT ist. Nicht? Also nochmal, Phi ist in SAT, genau dann, wenn f von Phi, also x in SAT-H ist, das war Voraussetzung, dass also f eine Reduktionsfunktion von SAT nach SAT-H ist. Nicht? Und wenn wir in der letzten Zeile erstmal angekommen sind, nicht, dann ist das der Fall genau dann, wenn Psi in SAT ist. Per Definition von SAT-H. So, gut, also alles, was hier abläuft, das läuft also brav in polynomialer Zeit ab. Nicht? Das Einzige, wo überhaupt ernsthaft was gemacht wird, ist einmal hier beim Ausrechnen von dem F, das ist nach Voraussetzung in polynomialer Zeit und das hier ist nach Lemma in polynomialer Zeit. Nicht? Also, schreibt mal hier hin. Nicht? P-Time nach Voraussetzung an F und hier P-Time nach Lemma 1. So, nicht? Das heißt, dass das Letzte, was wir uns jetzt überlegen müssen, ist, was ist die Rekursionstiefe? Beziehungsweise Rekursion ist das ja eigentlich gar nicht richtig. Ja? Das ist Tail-Rekursion, das können wir auflösen in eine Schleife. Der rekursive Aufruf ist ganz am Ende. So, die Frage ist also, wie oft wird diese Schleife durchlaufen? Und jetzt brauchen wir also dafür eine Abschätzung auf Größe von Psi. Muss man dafür nochmal wischen? Nein. So, das passt noch hier hin. So, ich gucke mir an die Zahl C von Größe von Phi hoch I. Das ist meine obere Schranke für die Länge von x, denn x wird ja durch f ausgerechnet, f läuft höchstens so lange und in der Zeit kann ich also höchstens pro Schritt ein Bit Outputs produzieren. Ja, das heißt, das ist größer gleich Länge von x. So, und die Länge von x, die zerlegt sich hier am Ende gemäß dieser Gleichung, das heißt, das ist gleich Nicht? Das ist also Größe von Psi plus 1 plus Größe von Psi hoch H von Größe von Psi. Nicht? Also weil wir das so konstruiert haben. Gut. So, das heißt, die Größe von Psi, ja, es ist sehr praktisch, dass wir jetzt hier sind, die muss kleiner sein als Größe von Phi halbe. Denn Phi liegt oberhalb von, Größe von Phi liegt oberhalb von n, das heißt, diese Eigenschaft hier gilt. Und wenn Psi also größer gleich n halbe wäre, würde diese Ungleichung hier für Psi gelten. Nicht? Das heißt, also hier folgt Größe von Psi nicht? Also wegen Größe von Phi größer n und Stern folgt an dieser Stelle, dass also Größe von Psi kleiner als Größe von Phi halbe ist. Nicht? Sonst hätten wir hier C von Größe von Phi hoch, hoch i schon überschritten. Damit haben wir als schlimmste Rekursionstiefe den Logarithmus von Größe von Phi, also in Wirklichkeit nochmal weniger. Ja, wir halbieren immer die Größe mindestens und sind also in spätestens logarithmisch vielen Schritten fertig. Ja, das heißt also, wir haben hier was einen Schleifenkörper, praktisch der polynomiell ist und logarithmisch viele Iterationen. Wir dürften ja sogar linear viele Iterationen haben, kein Problem. Nicht insgesamt Pi Tan. Fertig. Nicht? Damit haben wir das gezeigt. Sind noch Fragen? Alle glücklich. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder.